So, ein Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu The Art of Personal Training mit mir, dem Host Arne Otte. Und heute, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, mal wieder mit einem Gast zugegen. Ja, wir haben den Felix Städele am Start. Passend zu meinem letzten Ausflug nach München vor ein paar Tagen, habe ich wieder einen Münchner hier am Apparat, kann man fast schon sagen, im Podcast. Und ja, der Felix, ich weiß nicht, wie viele von euch den Felix kennen. Also mir war schon Begriff, aber thematisch ist das Thema, und ich muss mich wirklich immer dazu anhalten, das richtig auszusprechen, Calisthenics.
Ja, perfekt.
Kennst du so Begriffe, die du immer falsch aussprichst, weil sie dem Gehirn einmal falsch eingebrannt sind? Das, also Körpergewichtstraining, so habe ich es mir quasi immer abgespeichert. Felix ist da auf jeden Fall jemand, der, ich würde sagen, da ja ganz weit, wenn nicht ganz weit, Weizen am vorne ist hier in Deutschland. Und Felix, erstmal herzlich willkommen, bevor ich hier die ganze Zeit einen Monolog halte. Schön, dass du da bist. Schwitzt du auch so ein bisschen?
Servus, Arne.
Servus.
Wir müssen den Süden repräsentieren. Ich bin aus München, genau. Es ist unfassbar warm hier gerade, aber ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt. Danke, dass ich hier sein darf.
Genau, immer der Vollständigkeit halber, weil Podcasts natürlich immer lange, lange Zeit später auch gehört werden. Wir schreiben jetzt Juni 2026 und es sind 30 Grad. Sowohl im Norden als auch im Süden wahrscheinlich, roundabout. Damit ihr auch versteht, was reden die denn da? Es sind gerade irgendwie minus 10 Grad und ich sterbe. Ja, das einfach der Vollständigkeit halber. Felix, gib mir doch mal ganz kleinen Rundown. Wie bist du zu diesem, ich nenne es jetzt mal zu der Spielart von Krafttraining gekommen? Und war das schon immer so dein Steckenpferd, wenn du überlegst, wann du so zum Thema Krafttraining überhaupt gekommen bist?
Nee, überhaupt nicht, weil ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Eishockeysport. Ich war 3 Jahre alt, konnte kaum laufen, hatte ich schon Schlittschuhe an den Füßen, habe quasi Eishockey gezockt, weil mein Dad hat das gemacht, mein Onkel. Und somit war klar, dass ich dann früher oder später da in die Fußstapfen treten werde. Habe das dann eben auch bis 18 gemacht, genau, bis ich 18 war. Und es war meine große Leidenschaft. Ich meine, wer Mannschaftssport kennt und schon mal lieben gelernt hat, der kennt die Vorzüge. Es waren und sind bis heute meine besten Freunde, die ich da kennengelernt habe. Und deswegen war das für mich die größte Leidenschaft. Nur ich habe von Geburt an zwei unterschiedlich lange Beine. Ich habe rechts einen sogenannten Klumpfuß, nennt man das. Das heißt, ich musste in der Wachstumsphase nachts immer so eine Schiene tragen, damit mein Fuß quasi gerade wird, mehr oder weniger. Das hatte aber nicht nur das zur Folge, sondern dann eben auch, dass ich mit 18, wo es dann im Eishockey ein bisschen körperlicher wurde, ich dann auch mal zu der ersten Mannschaft hochspielen durfte, wurde es ein bisschen ruppiger, sagen wir es mal so. Und da hat dann einfach schlichtweg mein Körper nachgegeben und das hat dann darin resultiert, dass ich extreme Rückenprobleme bekommen habe und das mehr oder weniger eigentlich nicht mehr in den Griff bekommen habe. Und dann hieß es eben, mach Krafttraining, werd stabiler, schau, dass du da deinen Körper in den Griff bekommst und dann hast du vielleicht mit diesem kleinen Handicap auch wieder die Möglichkeit, Eishockey zu spielen. Und so bin ich dann klassisch ins Gym gegangen. Ich war mit 16, habe ich mich schon mal angemeldet, aber wie es dann so ist, ich war da noch in der Lehre zu der Zeit und da waren andere Sachen wichtiger und irgendwie habe ich dann mit 18, 19 angefangen, dann richtig oder mal fokussierter anzugehen, sagen wir es mal so. Ich muss aber sagen, mir persönlich hat es dann nicht ganz so viel Spaß gemacht oder irgendwie sind dann auch so ein bisschen die Ergebnisse ausgeblieben, hatte da jetzt auch nicht einen Trainer oder irgendwas, ich habe halt trainiert, was man so gehört und gesehen hat oder hier und da mal einen Tipp bekommen von den Alteingesessenen, die im Gym waren und dann somit war ich immer auf der Suche nach einer weiteren Lösung, um dann quasi diese Stabilität aufzubauen und da ist mir dann irgendwann Calisthenics über den Weg gekommen, weil ich ein Video entdeckt habe, wie einer so horizontal an der Stange hing, dann dachte ich mir so, ja gut, wenn ich das kann, dann habe ich eigentlich maximale Körperspannung und vielleicht kann ich dann auch wieder Eishockey spielen. So war halt der Gedankengang zu der Zeit. Und das war jetzt vor über 12 Jahren. Und ich selber habe zu der Zeit dann nicht mal mehr in einem Fitnessstudio eine Mitgliedschaft gehabt, weil ich bin da umgezogen, habe einen Techniker gemacht in Augsburg und da habe ich halt irgendwie auch nach einer Lösung gesucht, was, wie man so irgendwie trainieren kann, und dann hat irgendwie alles zusammengepasst, weil da gab es dann ein paar Klimmzugstangen, irgendwo Outdoor, klassisch so ein Trimm-dich-Pfad, wie man früher gesagt hat, heute heißt es Calisthenics Park. Und dann habe ich da angefangen zu trainieren. Was damals halt irgendwie so an Infos gab, hat man irgendwie aufgesogen und versucht im Training umzusetzen. Und long story short, so bin ich dann eigentlich so ein bisschen zum Calisthenics gekommen.
Okay, also so ein bisschen Schicksal quasi und so ein bisschen auch dann vielleicht logistisch oder durch die Begebenheiten, Umgebung um dich herum.
Lebensphase auch so ein bisschen, ja, voll.
Ja, okay, okay. Wie würdest du denn Calisthenics, ja, wie würdest du das denn mal, Zuschauerschaft, Zuhörerschaft quasi, wie würdest du das definieren mal so abseits von, was hast du eben gesagt, Klimmzüge im Park machen, was ist deine Definition davon, damit wir...
Vielleicht fangen wir an, das Wort selbst, die Definition einmal kurz zu erklären, weil daraus resultiert eigentlich dann schon so ein bisschen die Philosophie. Und zwar heißt das Wort nichts anderes als die schöne Kraft. Und das ist so ein bisschen die Philosophie hinter diesem Sport. Es geht darum, die Übungen maximal kontrolliert schön aussehen zu lassen und quasi so ein bisschen, viele sagen dann auch, die Schwerkraft auszuschalten, weil man eben dann so durch maximale Kraft seinen Körper beherrscht, damit man seinen Körper in alle möglichen Ebenen und horizontal, vertikalen bringen kann, um dann unterschiedliche fortgeschrittene Übungen oder wir sagen Skills dazu zu meistern. Das heißt, es geht dann eigentlich darum, nicht das Ziel, oder viele haben das Ziel, sagen wir es mal so, irgendwas Neues zu lernen. Das kann die erste Liegestütze sein, das kann der erste Klimmzug sein, das kann dann aber auch ein Handstand sein, ein Muscle-Up vielleicht auch dafür, wer das nicht weiß, was es ist. Es ist ein Klimmzug, der so explosiv ausgeführt wird, damit wir unseren Körper auf die Stange bringen, zumindest den Oberkörper, und oben in der Stützposition landen. Eine Human Flag und so weiter und so fort. Und nach oben gibt's halt wörtlich keine Grenzen, ne? Also ich merke das gerade bei mir, ich habe damals mit einem Handstand angefangen, schön und gut, dann habe ich Handstand-Liegestütze gelernt, auch easy mittlerweile, dann denke ich mir, okay, was ist das nächste Ziel? Okay, einarmiger Handstand. So, ich trainiere jetzt halt gerade den einarmigen Handstand und habe den jetzt schon so grob gemeistert. Und das zeigt, was dieser Sport eigentlich so ein bisschen ist. Es geht darum, stark zu werden, aber gleichzeitig seinen Körper in vielleicht Positionen oder in Übungen zu bringen, wo man jetzt sich noch nicht vorstellen kann, da irgendwie reinzukommen. Und das macht für ganz viele auch dann das Coole an dem Calisthenics-Sport aus, weil es nie langweilig wird, weil man immer sich klar messbare Ziele setzen kann und am Ende des Tages seinen Körper auch weiterentwickelt, indem man was Neues lernt.
Okay, genau, das wäre nämlich auch so meine Wahrnehmung gewesen, dass dieser Skill-Faktor, also wirklich sich Fähigkeiten anzueignen, und das, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen auch auf den Grundtenor, der im Podcast hier mal herrscht, ne, also der ist ja primär eher so ein bisschen früher noch so im Natural Bodybuilding ansässig, jetzt eher so im Coaching, Personal Training Bereich, aber Krafttraining und wahrscheinlich auch eher Hypertrophie Training war halt immer so der Kern des Ganzen. Und ich habe ja auch immer schon gepredigt, dass diese Skills, auch Fähigkeiten, überhaupt Muskeln anzusteuern und das sehr kontrolliert zu tun, ja, ein super, super unterschätzter Skill ist, ob du nun Bodybuilding machst oder ob du natürlich jetzt Körpergewichtstraining machst, wo du den Skill aber natürlich vorrangig wahrscheinlich viel schneller ausprägen musst, als jemand, der jetzt wahrscheinlich, bestes Beispiel jetzt, ob du einen Klimmzug machst oder einen Latzug machst, ne, eine Latzugmaschine, irgendwas, da ziehst du einfach das Gewicht runter. Dann wirst du schon halbwegs irgendeinen Muskel treffen. Aber genau, dann irgendwann bestimmte diese Skills oder die Übungen, von denen du jetzt sprachst, zu meistern oder hinzukommen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man da mal mit anfängt, dass man schnell dann in so ein Muster kommt, dass man dann so ein bisschen süchtig wird. Dass man, okay, das habe ich jetzt gemeistert, jetzt kann ich das nächste meistern, ne? Dass man da wieder so ein bisschen Stück für Stück quasi das nächste Level freischaltet. Gehe ich da so ein bisschen richtig in der Annahme?
Zu 100%. Also ich vergleiche es immer wie so ein Computerspiel, wo man sich mehr oder weniger hochlevelt oder eine Leiter oder ganz prominent unsere Skillpyramide. Man levelt sich immer weiter nach oben, um quasi einen neuen Skill zu lernen. Auf jeder Ebene gibt es aber auch einen neuen Endgegner, den man dann auch am Ende des Tages bezwingen muss, um den Skill dann wirklich zu meistern. Aber 1:1, so wie du es gerade gesagt hast, ja, weil es eine gewisse Hierarchie dann auch gibt, wann macht welcher Skill Sinn und welche Skills sind ein bisschen härter oder genau.
Okay, kannst du da mal so, wenn du gerade gesagt hast, so Skill-Hierarchie, kannst du das mal so kurz skizzieren so ein bisschen, damit die Zuhörerschaft so mal so ein bisschen einen Eindruck davon kriegt?
Genau, also wir sagen im Calisthenics so, die grundlegende Basis ist natürlich genau das, was du gerade auch erwähnt hast, einmal grundlegend ein Körperverständnis zu bekommen, wie steuere ich überhaupt was an, dann ein gewisses Maß an Körperspannung, dann geht's los, Klimmzüge, Liegestütze sind die absolute Basis, wenn man da jetzt quasi noch keine beherrscht, auch nicht schlimm, dann sollte man eben mit Vorübungen beginnen, wie eine Liegestütze gegen eine Wand, auf den Knien und so weiter und so fort, Klimmzüge mit einem Band. Dann Step by Step darin schauen, dass man stärker wird, wenn man auch ordentlich Liegestütze schon kann, dann Richtung Dips. Dips werden später auf jeden Fall eine sehr relevante Übung. Das ist dann so das Pendant zum Klimmzug. Da schauen wir, dass wir vor allem unsere Maximalkraft steigern. Das heißt, erstmal 10, 12 Wiederholungen schaffen und dann langsam aber sicher Gewicht dranhängen, weil das dann so ein bisschen unser roter Faden auf der ganzen Reise. Und dann, sobald wir da eigentlich loslegen oder wenn wir die Basis gut haben, geht es dann eigentlich los mit den ersten Skills, dass wir dann sagen können, okay, den Handstand können wir jetzt schon anfangen, wenn wir so ein paar Liegestütze können, weil wir dann einfach eine grundlegende Stabilität in den Schultern, in den Armen haben, um unseren Körpergewicht zumindest mal an der Wand halten zu können. Ein sogenannter L-Sit, das ist eine die Hände am Boden oder auf Liegestützgriffe, der Oberkörper ist aufrecht und die Beine zeigen quasi horizontal nach vorne, so dass dein Körper von der Seite betrachtet ein L ist. Das ist jetzt einer der ersten Skills, die man angehen kann. Braucht man ein bisschen Mobility, ein bisschen, aber auch Kraft im Core. Sowas, dann eine Dragon Flag. Das viele kennen das vielleicht von Bruce Lee früher, wo man auf dem Rücken liegt, über dem Kopf sich festhält an einer Stange, an einem Pfosten, irgendwas und seinen Körper quasi eigentlich wie ein Brett nach unten kommen lässt, bis er eigentlich fast horizontal über dem Boden schwebt. Nur die Schulterblätter sind eigentlich auf dem Boden und dann zieht man ihn wieder nach oben. Das ist so die erste auch wirklich statische Übung, die dann so eine gute Basis ist für die nächsten Sachen, die dann kommen. Genau. Unterkörpertraining reden wir dann so langsam, aber auch so von einbeinigen Übungen wie Pistol Squats, so in diese Richtung. Da kleiner Disclaimer, aber auch, wir schauen so früh wie möglich, aber auch mit Zusatzgewicht zu arbeiten, um die Beine vernünftig zu trainieren. Also da schauen wir, dass wir da dann eigentlich so wie bei den Klimmzügen und den Dips dann auch, also so früh wie möglich eigentlich mit Zusatzgewicht da reinzugehen, um einen vernünftigen Reiz zu setzen. Genau, und dann sind wir schon langsam, aber sicher an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt können wir so 10, 12 Klimmzüge, jetzt fangen wir mit Zusatzgewicht an und jetzt wird's dann so langsam richtig interessant, weil da kommen dann die Muscle-Ups zu Beginn erst so Muscle-Up an den Ringen, die sind ein bisschen einfacher als der an der Stange. Das ist dann so auf, ja, schon fortgeschritten, also da trainieren wir wahrscheinlich, um die dann richtig sauber zu können, schon wahrscheinlich je nach Ausgangslage, aber ein gutes Jahr, manchmal sogar zwei, je nachdem, wo wir da gerade, wo wir gestartet haben. Ein sogenannter Back-Lever. Das bedeutet, unser Körper schwebt eigentlich in der Horizontalen. Die Hände sind an der Klimmzugstange befestigt und der Bauch zeigt nach unten. Genau, das Pendant dazu ist der sogenannte Front Lever. Genau andersrum, Hände an der Klimmzugstange und der Bauch zeigt nach oben. Ist aber nochmal deutlich härter. So, und dann gibt's dann noch so ein paar andere coole Geschichten auf der Reise, was dann nochmal vielleicht oben dann noch weiterkommt. Handstand, Liegestützen, ne? Weil da sollten wir dann mittlerweile einen starken Dip haben. Über Kopf drücken, sollten wir stärker geworden sein. Wir sollten aber auch 20, 30 Sekunden wirklich einen guten Handstand beherrschen, damit wir dann unseren Körper so kontrollieren können, dass wir im Endeffekt ja einen Handstand-Push-Up machen können. Und was ist da sonst noch interessant, relevant? Einarmiger Handstand würde ich fast ganz oben auf der Pyramide anordnen, nicht weil man jetzt unfassbar viel Kraft braucht, sondern weil man einfach extrem viel Zeit auch einen Handstand so zu perfektionieren, dass man eigentlich alles Mögliche auf zwei Händen können muss, um eine gute Voraussetzung zu haben. das Ganze dann einarmig anzugehen. genau. Und so, was viele mit Calisthenics nochmal verbinden, ist dann die Human Flag, die ist auch so auf dem dritten, vierten Level, sagen wir es mal so. Und dann die sogenannte Planche, das ist die absolute Königsdisziplin. Das ist ganz einfach erklärt, deine Hände sind am Boden oder auf Liegestützgriffen. Deine Arme, die Ellbogen vor allem, komplett gestreckt. Und du schaffst es, so viel Kraft in den Boden aufzubringen, dass dein kompletter Körper von Schulter bis zum kleinen Zeh quasi in einer perfekt horizontalen Linie balanciert werden kann. Und ja, das ist ein abartiger Kraftakt, also quasi eine Liegestützposition mit gestreckten Armen ohne Füße am Boden. So kann man sich's vorstellen.
Okay, Name kommt von Mischung aus Plank und...
Wahrscheinlich.
Ja, okay.
Also das ist dann
tatsächlich auch noch nicht
extrem fortgeschritten und ganz viele fangen diesen Sport auch an, weil sie das irgendwann mal irgendwo gesehen haben, so beeindruckend fanden, dass sie sagen, okay, das wäre jetzt etwas, was ich lernen möchte, aber das dauert Zeit.
Du bist aber durchaus so in der Lage, das auszumachen wahrscheinlich.
Die Planche kann ich nicht, noch nicht.
Okay.
Genau. Ich war immer mehr in so Pull-Übungen zu Hause. Also Frontlever, einarmiger Klimmzug, Muscle-Ups, das ist alles kein Problem für mich. Push ist für mich ein bisschen schwieriger. Deswegen musste ich mir quasi auch Handstand-Push-Ups erst hart erarbeiten. Jetzt kann ich da so 4, 5. Jetzt kommt so für mich der nächste Schritt. Sogenannte 90-Degree-Handstand-Push-Up. Das heißt, wir starten in einem normalen Handstand auf Liegestützgriffen oder mit den Händen am Boden. Dann lassen wir unseren Körper runter in eine Horizontale kommen und drücken ihn dann wieder nach oben, ohne dass irgendwas den Boden berührt. Das ist jetzt quasi gerade so ein bisschen meine Zielsetzung. Und wenn der sitzt, ne, weil der ist Level 4 plus minus, und wenn der sitzt, dann möchte ich irgendwann, also dann habe ich fast alle Skills, die ich können möchte, und dann bleibt nur noch die Planche übrig. Aber weil es eben so ein harter Skill ist und so ein fortgeschrittener Skill ist, macht es auch Sinn, sich dann da Zeit zu nehmen und davor vielleicht ein paar andere Skills dann sich zugute führen, um dann auch den Spaß nicht zu verlieren.
Okay, Stück für Stück geduldig bleiben mit Kontinuität. Dann kommt man Stück für Stück voran. Also hört sich für mich sehr, sehr cool an. Ich habe völlig, sag mir, ob das so richtig ist. Ich habe immer so die ersten Berührungspunkte mit dem Sport hatte ich schon vor, da habe ich noch gar nicht trainiert, glaube ich. Da habe ich schon irgendwelche Videos aus Amerika gesehen, irgendwo in der Hood, ja, wo die Jungs da irgendwie trainiert haben und irgendwie im Rap-Video oder sowas. Da habe ich das damals schon gesehen und da habe ich damals schon gedacht, Alter, Wahnsinn, wie sehen die denn aus? Ne? Also die waren halt wirklich Bodybuilder, straight Bodybuilder. Ne? Ist es denn heute so, dass man sich so als Community auch wirklich einfach im, wie hast du es früher, wie hieß das früher, Ertüchtigungsfahrt? Nee, wie hieß das? Heute nennt man es Calisthenics Park und früher war es...
Achso, du meinst Trimm-Dich-Pfad.
Ja, jetzt trifft man sich dann auf dem Trimm-Dich-Pfad und trainiert dann quasi so zusammen und jammt dann so ein bisschen teilweise auch? Oder ist man einfach straight so zum Training da und jeder macht sein Ding?
Unterschiedlich, ne? Also so das, was du gerade zu Beginn angesprochen hast, habe ich früher ganz viel gemacht. Da hat man sich, weil ich auch sehr viel Skateboard gefahren früher, und da kannte ich das irgendwie so, man trifft sich am Skatepark und dann chillt man da 4, 5 Stunden und macht einfach irgendwas, und genauso habe ich Calisthenics angefangen. Das hat aber früher oder später immer zu Problemen geführt, weil das doch dann nochmal einfach eine ganz andere Intensität als Skateboarding ist. Skateboarding ist dann am Ende doch mehr eine technische Sportart, und wenn du ein bisschen Beinmuskulatur hast, springen kannst und stabile Sprunggelenke hast, so, dann kannst du da ordentlich Volumen reinbringen. Aber wenn du jetzt noch keinen einarmigen Klimmzug kannst, dann ist es überschaubar, wie viel deine Arbeitskapazität in Form von einer Trainingseinheit da sinnvoll wäre. Und das wusste ich nicht zu dieser Zeit, weil ich Training anders betrachtet habe oder viel nicht gewusst habe. Und habe mich dann immer gewundert, warum ich die ganze Zeit entzündete Bizepssehnen, Ellenbögen und was weiß ich alles hatte. Und das hat dann auch bis zu einem Anriss von der Bizepssehne geführt. Und dann war für mich klar, es muss irgendeinen Weg geben, wie ich das umgehen kann, ohne dann die ganze Zeit verletzt zu sein. Weil an sich ist ja der richtige Sport für mich, weil um den Kreis zu schließen, ich hatte dann wirklich, ich habe keine Rückenprobleme mehr. Also ich kann auch wieder alles machen und das habe ich diesem Sport zu verdanken. Und dann hatte ich mir aber die Frage gestellt, ja, wie kann man das denn auch sinnvoll aufbauen? Und so bin ich dann eigentlich viel mehr so in die ganze Trainingswissenschaft reingekommen und versucht das dann auf den Calisthenics-Sport, auf das Skill-Training umzumünzen. Ne? Wie funktioniert überhaupt der menschliche Körper? Wie funktioniert Krafttraining? Wie funktioniert überhaupt Trainingsplanung? Und habe das einfach mal aus einem anderen Winkel dann auch betrachtet. Und jetzt ist es so, ich war erst letzte Woche Montag im Olympiapark in München. Da ist nämlich, würde ich sagen, der prominenteste Calisthenics-Park, den München zu bieten hat. Und da sind schon immer noch viele so, die dann dahin gehen, sich treffen und die einfach Session zusammen machen, ein bisschen ausprobieren. Aber die sind nicht befreit vor dem, was ich damals schon hatte. Das heißt, meine Art und Weise ist, ich gehe gerne in den Calisthenics Park, ich treffe mich gerne mit Leuten, trainiere mit denen zusammen, aber am Ende trainiere ich immer meinen strukturierten Plan. Und wir betreuen ja ganz viele Kunden im Dachraum und machen rein Online-Coaching mehr und wir machen aber auch in unserem Gym hier regelmäßig so Team-Events und das machen wir dann aber auch so. Jeder kommt mit seinem individuell auf sich zugeschnittenen Trainingsplan hierher. Da machen wir eine geile Trainingssession. Jeder trainiert quasi nach seinem Training. Die Coaches geben Feedback. Man trainiert trotzdem zusammen und hat eine gute Zeit und das ist meiner Meinung nach so die Art und Weise, wie man dann sauberen Fortschritt mit dem Community-Aspekt perfekt auch kombinieren kann.
Ja, interessant, ne? Also das ist ja auch analog zum Hypertrophietraining, ne? Die meisten fangen einfach erstmal an, irgendwie mit einem Kumpel zusammen oder so. Und man merkt dann halt irgendwann, ohne Struktur kann ich es nicht messbar machen. Und wenn ich es nicht messbar machen kann, weiß ich auch nicht, was funktioniert hat und was vielleicht nicht funktioniert hat. Und oder wie bei dir, wenn du dann sagst, na klar, wenn der Körper seine Signale gibt und sagt, passt uns das nicht, was wir hier machen. Und ich glaube, dass das heutzutage auch im Bodybuilding-Training auch so ist, dass der Hypertrophie-Nerd wahrscheinlich lieber so für sich alleine trainiert, aber natürlich von Zeit zu Zeit trotzdem natürlich irgendwie sich mal mit den Leuten austauschen will. Und dann trainiert man mal so alle paar Wochen mit jemandem zusammen vielleicht, ja. Und dann entscheidet man sich vielleicht, okay, was passt denn so dein Plan, mein Plan? Aber zu 99% trainiert man natürlich seine Struktur ab, um einfach natürlich auch voranzukommen, ne? Aber war halt so mein Gedanke, dass das, wenn man das mal macht, natürlich viel, viel cooler ist, als irgendwie im Gym irgendwie mal rauszugehen und das dann draußen zu machen, so als kleine Session. Das ist, stelle ich mir schon ziemlich cool vor, aber ich kann auch verstehen, dass man natürlich, wenn man ambitionierter Athlet ist und vorankommen will, natürlich seinen Trainingsplan und sein Pensum und seine Begebenheiten braucht. Ganz, ganz klar. Ne?
Voll.
Was würdest du denn sagen, oder was mich mal interessieren würde, wenn du jetzt deine Trainingsplanung angehst, bist du dann wirklich nur auf diese Übung beschränkt oder hast du, wenn man jetzt mal analog zum Powerlifting geht, da hast du ja auch so deine Assistenzübung zum Beispiel, nutzt du trotzdem manchmal Maschinen, nutzt du manchmal Hanteln, Langhanteln, irgendwas, um zu sagen, hey, ich will da einfach nur Kraft fördern, ich will da einfach nur irgendwas anderes rausziehen, was im Übertrag wieder irgendwie Transfer nicht dort und dort weiterbringt?
Genau so ist es, ne? Also es ist eine Mischung aus auf der einen Seite Skill-Training, was oft zu Beginn kommt, ist zu Skills, wie gesagt, zähle ich jetzt zum Beispiel Handstand-Training oder handstandspezifisches Training. Es kommt meistens zu Beginn einer Session, dann Kraft-Skills, wäre jetzt zum Beispiel mal einarmiger Klimmzug oder Muscle-Ups oder je nachdem, was man da gerade so forciert. Und danach kommt dann quasi der Kraftpart in Form von, wir arbeiten eben, wie gesagt, viel mit Klimmzügen, mit Dips und das ist sehr, sehr nahe an dem Powerlifting, also Maximalkrafttraining am Ende des Tages. Wir fahren unsere Zweier, manchmal Dreier-Frequenzen in der Woche. Wir programmieren so, dass das höchste Ziel quasi ist, die Maximalkraft zu steigern in diesen Übungen, weil wir quasi, oder ich bei mir, oder auch anderen mittlerweile, schau immer und rechne nach jedem Trainingsblock die Maximalkraft in den unterschiedlichen Übungen in Relation zu meinem Körpergewicht aus, um dann wiederum sagen zu können, wann macht welcher Skill für welche Person Sinn. Ne? Da haben wir jetzt mittlerweile ganz viele Daten erhoben und können recht konkret sagen, okay, wenn du jetzt 80 Kilo wiegst und dein Pull-Up zum Beispiel bei 40 Kilo ist, dann sind das ganz einfach gerechnet 50% von deinem Körpergewicht. Das heißt, du hast jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung für einen richtig guten Muscle-Up an der Stange. So, viel vorher brauchen wir das gar nicht angehen, weil die Daten zeigen, dass in der Regel fast jeder so stark ist, als er den Muscle-Up geschafft hat. So, irgendwann haben wir angefangen so zu arbeiten, zu denken, haben dann sehr viele Daten erhoben, so ausgewertet, sogar Bachelorarbeiten machen lassen und dann kam schon so eine grobe Tendenz raus und jetzt, je mehr Leute wir dahin bringen, desto sicherer werden die Daten, sagen wir es mal so, und das ist so die Art und Weise und die Idee, die wir in den Calisthenics-Sport reinbringen, um das einfach messbarer zu machen oder, sag ich mal, klarer zu machen. Weil es hat ein riesengroßes Problem löst das Ganze. Und zwar, das hatte ich damals und es hat jeder, diese Skills, die sehen alle unfassbar easy aus, wenn es jemand kann. Das heißt, es ist gerade für Leute, die neu in diesen Sport kommen, egal ob sie jetzt Krafttraining-Erfahrung haben, vielleicht da noch weniger, aber vor allem Leute, die ins Krafttraining reinstarten und dann mit Calisthenics loslegen wollen, die haben da ganz wenig Erfahrung und das bedeutet dann, die denken, die Skills, die sind recht einfach und die kann ich recht schnell lernen und fange schon ganz früh mit irgendwelchen Skill-Progressionen an und das dann am Ende des Tages führt das genau dazu, dass die Leute sich maximal überlasten und im schlimmsten Fall dann verletzen. Das war 1:1 ich damals, so habe ich angefangen und kenne das sehr gut und da wollten wir jetzt so ein bisschen mehr Klarheit durch die ganzen Werte und Daten reinbringen. Um zurück zur Trainingsplanung zu kommen, ist dann am Ende des Tages nach dem Kraft, nenne ich es jetzt einfach mal, wird dann mit Assistenzen gearbeitet werden, das können Tempovarianten sein, das können so alles Mögliche sein, das können am Seilzug, ich habe hier im Gym einen Seilzug, Kurzhantel, Langhantel, also ich mache eigentlich alles, was halt perfekt im Endeffekt da reinpasst, um so schnell wie möglich die Lücke zu schließen oder stärker zu werden, also ich verschließe die Augen nicht vor irgendwelchen Maschinen oder sonstiges, wenn jetzt auch Leute zu uns kommen, die dem Gym trainieren und sagen, ja, ich will aber einen Handstand und Muscle-Up lernen, will aber trotzdem meine Curls machen und am Seilzug ballern und Bankdrücken, habe ich auch Bock drauf, so, dann sagen wir, let's go, dann bauen wir das sinnvoll ein, aber strukturieren das Training vielleicht ein bisschen anders, sodass du schneller zu den Hauptzielen kommst, was Handstand und Muscle-Up wäre. Und früher hat man da die Augen vor verschlossen, also haben wir einfach nur alles nur mit dem eigenen Körper trainiert. Je weiter man dann halt aber auch doch natürlich sich da vielleicht auch weiterentwickelt und die Augen öffnet für andere Sachen, wie man schneller von A nach B kommt, war dann recht schnell klar, dass dann auch alles seine Berechtigung hat. Man muss nur wissen, wie man es sinnvoll ein oder verwendet und das ist auch 1:1 die Art und Weise, wie wir dann auch arbeiten.
Okay, finde ich super interessant, ne? Weil du dann halt auch merkst, in jeder Spielart von Krafttraining gibt es diese Entwicklung, ne? Wo dann, es gibt dann immer so die Hardcore-Zeiten, ne, wo dann der Kern sagt, nein, du musst das machen, ne, spezifische Anpassungen, deswegen spezifisches Training. Dann kommt so so ein bisschen die Gegenwelle und irgendwann findet man dann schon wahrscheinlich auch durch Wissenschaft, Trainingswissenschaft und weil du selber sagst, eure eigene Datenlage, das, was den Großteil auch voranbringt und da, dass man da wirklich eigentlich wahrscheinlich, was Training angeht, sowieso immer die Augen offen halten sollte für alles Neue. Ne?
Absolut.
Wenn man natürlich auch immer weiterkommen will.
Arne, da kann ich noch eine Anekdote erzählen und zwar, da hat man schon früher sich rechtfertigen müssen. Calisthenics war 2013, 2014, da wo ich angefangen habe, war, man trainiert mit dem eigenen Körpergewicht draußen an Stangen. Und dann irgendwann ging es halt los, ja, jetzt kann jeder irgendwie 30 Klimmzüge, es macht dann Sinn, ja, Zusatzgewicht zu verwenden. Okay, bisschen Zusatzgewicht kann man ja noch mit in den Park nehmen, aber sobald es mehr wird, bräuchte man ja ein Gym. Und dann ging es los, dass dann musste man sich schon quasi rechtfertigen, wenn man allein nur ein Dach über Kopf hatte und da trainiert hatte, weil es schon irgendwie kein Raw Calisthenics mehr war. Und als dann vor allem die Ersten dann auch angefangen haben, einfach Backsquats zu machen und Beine mit Zusatzgewicht zu trainieren, dann kannst du dir ja vorstellen, was da los war. Das ging dann 1-2 Jahre, wo man so sinnlose Diskussionen führen musste, aber am Ende des Tages hat sich's durchgesetzt und Es hat sich ja auch dann daraus eine eigene Strömung ergeben, nennt sich dann Streetlifting oder Weighted Calisthenics. Da geht es dann darum, in den vier Hauptdisziplinen, Muscle-Up, Pull-Up, Dip, Back-Squat, wie im Powerlifting, eine Wiederholung zu machen, maximales Gewicht zu bewegen. Das war auch der Startschuss für uns, so zu denken, weil wir dann eben stärker werden mussten, weil wir ja Gewicht bewegen wollten. Und als ich dann irgendwann angefangen habe, wieder Skills zu trainieren, dachte ich mir so, hoppala, da gibt es Skills, die fallen mir unfassbar einfach, obwohl ich die jetzt einfach ein halbes Jahr nicht mehr trainiert habe. Wie kann das denn sein? Und dann kam so, ja, okay, ich würde stärker und so weiter und so fort. Und dann haben wir das natürlich dann angefangen, einfach maximal mit ins Training mit zu implementieren. Und jetzt ist das kein, also es darf nicht mehr fehlen, diese Struktur.
Ja. Okay. Ja, habe ich jetzt, genau, jetzt wo du es sagst, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau, Beintraining ist natürlich ein Faktor, hast du gesagt, macht ihr natürlich auch. Ist es so, dass man das bis zu einem bestimmten Limit dann natürlich schon vom Pensum oder von der Gesamtstruktur, was man so in der Woche trainiert, schon so anpasst? Also wenn man jetzt sagt, ich habe schon eine gute Genetik für dicke Quads, dass man sagt, na, ich will da schon, dass das zueinander passt, aber es soll mich natürlich nicht den Skills limitieren, weil ich dann einfach, ne, klar, es ist auch eine Frage des Gleichgewichts, ne, und einfach der Hebel, der Schwerkraft. Ist das schon ein Faktor, den man dann schon mit einberechnet und auch bei Athleten mit einberechnet, wenn man die Trainingsplanung macht?
Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
Hängt dann schon sehr von der Zielsetzung ab. Ja, aber in der Regel ist es schon so, dass man das berücksichtigt. Wir haben aber ganz viele, die den Trend verfolgen, die wollen einfach allround wirklich stark sein und sagen, gut, dann muss ich halt einfach auch vielleicht ein halbes Jahr länger ackern, um dann den Frontlever zu schaffen, aber ich will dafür auch 150 Kilo beugen oder 200. Also das ist schon das, wo es hingeht quasi. Natürlich gibt es aber auch die anderen, vor allem dann eher so in dieser Freestyle-Szene ansässig. Das Freestyle Calisthenics ist dann, vielleicht um da nochmal kurz reinzugehen, ist das spektakulärste Calisthenics. Da wickeln die Jungs sich um die Stangen rum, die springen ab, drehen sich. Das ist so ein bisschen wie das Turnerische. Ich sage immer, das bisschen Turnen in cool, weil die Jungs sind oberkörperfrei und machen geile Sachen und sind sehr, sehr stylisch unterwegs auf Musik und was weiß ich, machen so eine wirkliche Choreografie. Und das ist dann so ein bisschen die absolute Spitze, wenn man so sagen möchte, vom Calisthenics, wo dann quasi dann die statischen Übungen vor allem dann auch wichtig werden in den Wettkämpfen. Ne? Und da ist es dann schon so, dass da dann, also da trainieren die allerwenigsten richtig Beine. Das muss man schon sagen, weil das ist wie beim Turnen. Ne? Turner trainieren jetzt auch nicht, haben auch nicht die dicksten Beine und die haben Mords Oberkörper, Oberarme. Die Statur ist fast identisch zu Freestyle Calisthenics Leuten, weil eben das dann die Spitze oder sehr nischig ist dann nochmal. Wir befinden uns ja eher so in diesem breiten Feld Calisthenics, wo wir krasse Skills lernen wollen, aber jetzt das nicht irgendwie in der Choreografie auf einer Bühne performen wollen, sondern wir machen das in der Regel für uns, um da einfach unseren Körper weiterzuentwickeln und natürlich auch ein bisschen zu flexen. Das gehört auch dazu, wenn man so coole Sachen kann. Das darf man, braucht man nicht schönreden. Aber das ist genauso das Ziel, dann eben auch einfach ein ganzheitlicher Athlet oder Athletin auch zu sein. Und wenn du in einem Gym trainierst, dann werden auch Beine trainiert, wie sie es gehört am Ende des Tages, ja.
Sehr cool. Ja, aber auch interessant, dass du sagtest, jetzt von dieser Spielart sozusagen berichtest, das hat ja dann auch, ich sag mal nochmal, so einen künstlerischen Aspekt. Ne? Also man kann da seine eigene Art mit reinbringen, finde ich halt auch cool. Ne? Und du hast ja auch gesagt gleich am Anfang, es soll ja ästhetisch aussehen. Also die Bewegung soll ästhetisch aussehen. Und das ist ja etwas, wo ich immer sage, also die Kunst von Krafttraining, nenne ich halt wirklich die Kunst, finde ich halt immer super cool. Also wenn ich ins Gym gehe und jemand auch einen ganz, ganz simplen Bizeps-Curl oder eine ganz simple Ruderbewegung macht und die sieht einfach geil aus. Also die sieht einfach super kontrolliert aus. Du siehst einfach jemand, der Gewicht einfach dominiert und nicht andersrum, zu jedem Millimeter, zu jeder Sekunde und weiß genau, wo er den Ellbogen in Relation zur Schulter hat, dann hat das, ist das für mich Kunst. Ja, also.
Definitiv.
Ne? Du weißt, was ich meine. Das,
ja,
das gucke ich mir halt gerne an. Das kennst du selber, dann geht man in irgendein Gym, ist unterwegs und du siehst halt irgendjemand, das sind halt die Leute, wo du dann hingehst und sagst, ey Junge, Respekt, sieht richtig, richtig gut aus. So, ne? Das ist für mich so, ich bin halt mittlerweile jemand, der jetzt aus dem Natural Bodybuilding kommt, das jetzt nicht mehr aktiv praktiziert, auch nicht heißt, dass ich es nicht noch irgendwann nochmal mache, aber der jetzt auch, wie du schon selber sagst, eher so Richtung Total Package tendiert, ne? Also ich will nackt gut aussehen, schon deutlich besser als der Durchschnitt. Ich will aber auch, genau, performen, ich will aber auch ausdauertechnisch gut dastehen. Aber diese Grundfähigkeit, ne, und da bin ich natürlich auch so ein bisschen biased, wie man im Englischen so schön sagt, liegt natürlich immer im Krafttraining. Ne? Und ja. Da ist dein Sport, euer Sport natürlich etwas, was ja auch für mich durchaus mal attraktiv wäre. Wir können ja gleich am Ende mal meine Kraftwerte durchgehen, dann kannst du mir mal sagen, ob ich da Potenzial...
Was sinnvoll ist aktuell. Ja, gerne. Vielleicht auch da nochmal ganz kurz, da die zwei Extreme vielleicht auch nochmal gegenüberzustellen. Dieses Freestyle Calisthenics, was wir gerade besprochen haben, aber auch nochmal dieses Street Lifting, / Weighted Calisthenics. Da ist einfach auch nochmal eine andere Zielsetzung da und da ist es ganz normal, da mittlerweile die Top-Athleten alle über 200 Kilo beugen auch. Das ist wirklich, die machen Muscle-Ups mit 20, 30, teilweise 40 Kilo Zusatzgewicht. Also das ist wirklich eine andere Hausnummer. Und beugen gleichzeitig aber auch über 200. Ich glaube, der erste hat mittlerweile auch schon 300 gebeugt in einem Weighted Calisthenics-Wettkampf. Natürlich in einer bisschen höheren Gewichtsklasse, aber trotzdem, da reden wir schon einfach von extrem krassen Werten. Und dann kannst du dir die Physik vorstellen, wie die Person dann halt auch aussieht, wenn sowas dann performt wird. Genau, und das zeigt eigentlich das Ganze ganz gut. Und so, ich sag mal, mein Calisthenics oder das, wie wir auch viel unterrichten, ist so in der Mitte das Beste aus allen Welten rausgezogen, so kann man sagen. Dass man dann ab einem gewissen Level sich selber auch entscheiden kann, so okay, ich habe extrem starke Kraftwerte in Relation zu meinem Körpergewicht, aber ich habe auch ein brutales Skill-Level. So, und wenn ich jetzt mal Bock habe auf so einen Weighted Calisthenics-Wettkampf, dann fahren wir das Skill-Training mal ein bisschen wieder zurück und fokussieren uns jetzt auf die vier Hauptübungen und holen da nochmal alles raus, was geht, in Form dann von dem Peaking, um dann dich maximal auf so einen Wettkampf vorzubereiten. Genau. Und da ist das so meine Art und Weise vom Calisthenics. Wir nutzen diesen gezielten Kraftaufbau mit den Hauptübungen, um dann wiederum die Brücke zu schlagen, in den Skills schneller und besser zu performen, beziehungsweise die schneller zu erlernen da einen nachhaltigen auch Effekt zu erzielen.
Okay, also bist du denn selbst schon mal in die Wettkampfsituation selber gegangen?
Genau, also 2019 gab es die ersten Wettkämpfe überhaupt in diesem Sport, in diesem Weighted Calisthenics Sport. Da habe ich teilgenommen, da war ich quasi Gründungsmitglied des Ganzen, habe das dann ein Jahr gemacht. Dann ging leider eben das mit Corona los und in dieser Zeit habe ich dann, also da konnte man ja dann faktisch keine großen Wettkämpfe mehr machen und in dieser Zeit wurde dann quasi meine Arbeit, also als Trainer, einfach größer, sagen wir es mal so, sodass ich mich da dann entschieden habe, dass ich mich aus dem Wettkampfsport zurückziehe, weil ich dann irgendwie auch sehr viele Kunden darauf vorbereiten durfte und es irgendwie sich falsch angefühlt hat, gegen die eigenen Kunden anzutreten. Und wenn man dann irgendwie weiß, wie viel Belastung das aber auch ist, so eine Wettkampfprep und gleichzeitig dann die Arbeitsload als zu Beginn selbstständige Person, habe ich schon gemerkt, so irgendwo muss man jetzt da mal den Fokus drauflegen, sonst im schlimmsten Fall fahre ich beides an die Wand. Und deswegen war dann für mich die Entscheidung, das Business voranzutreiben quasi, zu der Zeit. Jetzt langsam liebäuglich, langsam wieder mit einem Wettkampf, aber eher so ein bisschen in die Endurance-Richtung. Da habe ich gerade ultra Bock drauf und da werde ich dieses Jahr mal wieder angreifen. Genau, um diese Frage so zu beantworten.
Okay. Gut, genau, das war auch etwas, was mir in den Kopf kam. Hast du jetzt eben schon so ein bisschen angeschnitten, dass du natürlich irgendwie aus Passion diesen Sport irgendwie für dich entdeckt hast. Hast du da am Anfang irgendwie drüber nachgedacht oder irgendwie mal gedacht, dass das irgendwann mal zu deiner beruflichen Laufbahn werden würde? oder war das eher so etwas, was sich entwickelt hat oder auch dann durch Pandemie wahrscheinlich nochmal verstärkt wurde?
Bin da mehr oder weniger reingerutscht. Also zu Beginn, als ich mit Calisthenics angefangen habe, hatte ich es im Leben nicht gedacht, ne, weil ich selber habe den Sport halt auch gemacht, weil ich zu der Zeit auch kein Geld für ein Gym ausgeben wollte. Und dann dachte ich mir so, der Sport ist eh noch nicht groß und habe das dann halt, ich glaube, sechs oder sieben Jahre habe ich einfach Communities aufgebaut for free. Ich habe Workshops gegeben, ich habe einfach Community-Treffen organisiert in Augsburg damals, im Allgäu, da komme ich ursprünglich her, in München. Irgendwann waren wir dann in ganz Deutschland unterwegs, haben da Workshops gegeben und einfach zur Liebe zum Sport, weil ich es auch so ein bisschen, ne, das Eishockey wurde mir so ein bisschen genommen aufgrund der Verletzung und ich habe dann irgendwie gesucht, mit anderen Leuten sportlich aktiv zu sein und vielleicht auch um diese Lücke zu schließen, dann angefangen ganz viel so Community-Arbeit zu machen und irgendwann ging es dann schon in diese Richtung, wo es dann halt eben, ja, wo ich gemerkt habe, jetzt stehe ich da länger an dem Calisthenics Park, um irgendwelche Sachen zu erklären und bin selber nicht am Training so und so ist es dann so ein bisschen organisch, so ein bisschen reingerutscht, mehr oder weniger. Okay. Aber das Ziel war es nicht, ja. Ja.
Ja. Und war dann Pandemie quasi etwas, was das befeuert hat, weil die Leute dann natürlich auch viel mehr wahrscheinlich diese Spielart von Training machen mussten oder dann auch natürlich unter Umständen dann auch ihre Liebe dafür gefunden haben? Oder war es auch eine schwere Zeit?
Es war natürlich wie für jeden wahrscheinlich eine wilde Zeit, weil zu der Zeit hatte ich so 5, 6 verschiedene Projekte gleichzeitig. Ich habe da irgendwo Training gegeben, dann hier in einem Fitnessstudio, da in irgendeiner Einrichtung so betriebliches Gesundheitsmanagement für Calisthenics unterrichtet. Dann im Fitnessstudio habe ich lang oder gearbeitet eine Zeit lang, also vor allem als ich auch nach München gekommen bin. Und hier und da hatte ich dann schon so eine Handvoll Online-Klienten aus meinen ganzen Reisen da am Ende des Tages. Und das hat dann darin geendet, dass natürlich das Ganze offline gekappt wurde. Und dann habe ich keine andere Möglichkeit gehabt, halt online irgendwie auch irgendwas zu machen. Und durch das, dass ich dann schon ein Grundgerüst stehen hatte, habe ich dann da mehr rein fokussiert. Und definitiv hat dieser Sport da einen großen Zuwachs bekommen. Und das war auf jeden Fall, würde ich schon sagen, auch der erste Schritt für den Sport generell, mal komplett aus dem dunklen Loch heraus, sodass da auch mal andere Leute mitbekommen haben, es gibt diesen Sport.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen auf den Sport an sich, ne, und die meisten Zuhörer hier werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, okay, habe ich vielleicht schon mal mit geliebäugelt, ich mache Klimmzüge, ich mache Dips vielleicht. Wenn man jetzt sagt, rein für Hypertrophie oder ist Hypertrophie auch etwas, was ihr aktiv in eurer Trainingsplanung quasi mit adressiert, also mit dem Thema, das machen wir jetzt rein für Hypertrophie, um entsprechend genau mehr Querschnitt zu haben, dann wieder ne, entsprechend mehr Output zu generieren. Was würdest du sagen, was ist so der typische Fehler, den der Bodybuilder macht, wenn er sagt, ja, aber so Körpergewichtstraining, das weiß ich nicht, das brauche ich nicht. Was entgeht ihm wahrscheinlich?
Was ihm entgeht, ich glaube nochmal doch ein ganz anderes Körpergefühl. Ich glaube, wenn man da mit dem eigenen Körper nochmal arbeitet, muss man lernen, wie bewegt der komplette Körper sich, wenn ich irgendwo irgendeinen Reiz setze, eine Bewegung einleite, was passiert, wenn ich Schulterblatt aktiviere, wie und so weiter und so fort, ne? Und ich glaube, dass man daraus nochmal wiederum also die Rolle rückwärts sehr viel lernen kann, auch wenn man das dann, wenn man Latzug macht oder wenn man rudert, eben was du gerade gesagt hast. Wo muss der Ellbogen hin in die Position? Wie muss die Schulter eigentlich angesteuert werden? Und bei gewissen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht bringt dein Körper dich schon in die richtige Position rein, mehr oder weniger. Und ich glaube, um da ein gutes Gefühl zu bekommen, um dann gleichzeitig auch wieder einen besseren Output im Bodybuilding zu liefern, glaube ich, macht es schon Sinn, ab und zu mal auch mit freien Körpergewichtsübungen dann auch zu trainieren.
Ist auch etwas, was ich auch schon lange propagiere halt. Ne? Also wenn ich sage, wenn du die Basics nicht beherrschst, meisterst, was glaubst du denn, was du schaffst, wenn es darum geht, die einfachen Sachen zu machen? Ne? Also das wird immer einen Übertrag haben. Das wird dann noch mal einfacher für dich sein. Du kannst dich noch mal mehr darauf konzentrieren, unter Umständen mehr Gewicht für x Wiederholung zu bewegen und einen höheren Reiz zu setzen. Ne? Also ist natürlich, oder wirst du jetzt nicht so verfolgen, aber in so dieser Bodybuilding-Bubble an sich ist aktuell genau das Gegenteil, eher so der Trend, ne? Also es ist so
okay.
alles stabilisiert, am besten schnallst du dich noch mit einem Gurt irgendwie an den Beinstrecker fest.
Okay.
Ja, ist wirklich so. Also
okay.
Das sage ich immer so als völlig übertrieben. Beinstrecker, was ja schon super stabilisiertes Training des Quadrizeps ist, da wird sich dann noch mit so einem Flugzeuggürtel, ja, quasi noch der Rumpf oben nochmal festgeschnallt und noch mit Zughilfen in die Griffe gezogen, weil ja mehr
Krass.
Stabilität mehr Output generiert. Ja, und mehr Stabilität, mehr Output und dann mehr Faserrekrutierung, höhere Faserrekrutierung, ne? Ist ja am Ende des Tages alles per se auch nicht falsch. Aber was resultiert denn aus einem Menschen, der so trainiert? Er hypertrophiert vielleicht,
ja.
Aber er könnte viel mehr hypertrophieren und vor allen Dingen auch gesünder und nachhaltiger hypertrophieren, wenn er genau mal einen tiefen Dip machen würde und auch diese ganzen Stabilisatoren um die Schultern mal richtig auf Vordermann bringen würde, dann würde er vielleicht auch gar nicht dieses Stabilisieren so brauchen. Na, also das ist immer so ein verrücktes Thema tatsächlich.
Ja, spannend, ne? Weil im Endeffekt einfach dann, also zeigt ja, wie doch weit auseinander der Sport dann ist, obwohl er so nah zusammen ist, aber es ist einfach eine ganz andere Bubble und da habe ich wirklich gar nichts darin zu suchen. Deswegen fand ich es gerade sehr spannend, dass du das erzählst. Habe ich jetzt noch nie gehört, dass das in diese Richtung gerade geht.
Ja, ist natürlich nicht bei allen so, kannst du natürlich jetzt nicht verallgemeinern,
klar,
ne?
Ja,
aber
ja.
Es gibt immer noch Leute, na klar, die auch sagen, hey, ich mach Klimmzüge, ich mach Weighted Dips. Klar, weil das auch eine super Übung ist, gehöre ich auch dazu. Dips sind so meine Lieblingsübung, ne, die ich so aus dem Körpergewichtstraining mitgenommen habe. Die mache ich immer noch super gerne und würde ich auch jedem empfehlen, der eine bestimmte Biomechanik hat. Wenn wir jetzt rein Hypertrophie sagen und sagen, hey, du willst die Brust auftrainieren, willst einen fetten Trizeps haben, warum machst du keine Dips? Ja, und dann, genau, kommt wieder, und da können wir jetzt vielleicht nochmal ins nächste Thema kommen. Ja, das tut immer an den Schultern weh, oder das konnte ich noch nie. Also sind so die zwei Faktoren. Skill ist zu niedrig, oder mein Körper gibt das nicht her, weil es tut etwas weh. Und da kommst ja wieder du und ihr ins Spiel. Du brauchst natürlich nur jemanden, der dich entsprechend weiß, wie er dich belastet. Und wie du es ausführst, an welchem Dipbarren, an welchem Setup wahrscheinlich. Ja?
Wie breitreifig.
Genau.
Also wir zum Beispiel bei uns sagen halt auch echt, dass jemand mindestens 10, 15 normale Liegestütze können muss, bevor wir die Person überhaupt in den Dip schmeißen, weil es halt einfach eine maximal komplexe Übung, vor allem für Schultergelenk ist. Und da gehören gewisse Fähigkeiten der Schulter dazu, die stabilisiert werden müssen, die angesteuert werden müssen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kommt man immer in irgendwelche Kompensationsmuster rein, was dann der Klassiker ist, dass dann irgendwas wehtut. Also wenn ich in einem Fitnessstudio trainiere und Leute Dips machen, dann bei Bodyweight-Dips laufen viele weg und greifen sich dann erstmal an die Schulter selber ran. Und das ist dann genau das, was du gerade angesprochen hast. Und da ist dann eben das Ziel, vielleicht auch dann die Übung doch so zu sehen, wie sie ist. Und zwar als schon komplexere Übung und das dann halt Step by Step sich auch anzueignen, um dann Schritt für Schritt die Fähigkeit zu erlernen, die Technik zu lernen, die Schultern richtig ansteuern zu können, das Schulterblatt bewegen zu lassen, ne, ist auch so ein Thema. Und dann ist die Übung an sich nämlich saugeil und kein Problem. Aber es darf halt nicht als selbstverständlich erachtet werden, so dass man die einfach macht und kann. Es gibt auch diese Leute, die können das auch sofort, aber in der Regel haben die schon ein anderes Kraftlevel oder haben eben schon andere Kraftfähigkeiten, die sie mitbringen, damit diese Übung für sie leicht wird oder ist. Aber wenn wir jetzt einen Anfänger anschauen, der kann kaum Liegestütze vernünftige und geht dann in Dips rein, dann ist nicht selten, dass dann die Schulter mal wehtut oder sich meldet. Das stimmt.
Ja, ja, wie du sagst, ist halt ein vom Skill-Level nicht ohne weiteres zu machen, wenn du halt einfach ins Gym gehst und sagst, ja komm, wir machen jetzt mal Dips. Habe ich nie gemacht. Ne? Und also ich finde halt selbst ein guter Liegestütz, also gut in dem Sinne, dass du weißt, du siehst bei der Person, okay, sie macht halt eher einen weiten Liegestütz, einen engen Liegestütz, sie macht den Trizeps dominant, sie macht den, na, irgendwie, oder eine Mischung aus beiden, ist schon mal gar nicht, hört sich ja super plain an, super einfach, aber hat halt super viele Spielarten. Und wenn man da weiß, wie man seine Biomechanik so für sich nutzt, dass man halt auch viele Muskeln nutzen kann, macht es durchaus Sinn, ja, und kleine Werbung, sich da jemanden an die Seite zu holen, der einen das entsprechend auch anhand seiner Biomechanik, anhand seiner Begebenheiten, anhand seines Skillniveaus jetzt gut an einen herantragen kann und einen dort führen kann, dann Stück für Stück die Skill-Hierarchie quasi aufzusteigen. Ne? Ist wahrscheinlich deutlich schneller und mit weniger Schmerzen, sowohl körperlich als auch geistig verbunden.
Definitiv, ne? Und dann aber auch die Erwartungshaltung vernünftig zu managen und das dann auch zu kommunizieren, zu sagen, ey, Dips, ja, geil, ist eine super Übung, ist aber wie gesagt sehr fortgeschritten, lass uns erstmal Punkt A, B, C erstmal erlernen oder machen und dann gehen wir auf die Dips und dann ist es in der Regel auch nie eine Diskussion oder ein Problem, weil die haben einen klaren Fahrplan, die wissen, okay, jetzt arbeite ich mich davor, dann sind wir wieder in dem Level, ne, oder in dem Videospiel, zack, ein Level nach dem anderen und als Belohnung darf ich dann irgendwann Dips machen und wenn ich es gut mache, dann komme ich auch recht schnell voran und irgendwann hängt da sogar Zusatzgewicht dran und dann ist man schon an dem Punkt, wo man dann Dips lieben lernt, definitiv.
Ja, okay, man merkt, ne, dass du auch schon lange im Coaching unterwegs bist, ne, Thema Erwartungshaltungen managen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn das am Anfang nicht stimmt, genau, dann kommt es halt immer zu einer gewissen Frustration, ne, und wenn die halt dadurch, dass du gleich aufzeigst, was ist jetzt realistisch, wo arbeiten wir uns hin, ist es ja wie in einem Videospiel. Du weißt, wo ich stehe, du weißt, was du lernen musst und dann Stück für Stück dich hinarbeiten. Merkt man halt, dass du das schon länger machst. Das ist etwas, was, ne, wenn man mit Coaching anfängt, und gerade online, ganz oft merkt, okay, ja, ich habe das ganze Wissen, aber ich kriege es quasi nicht aus meinem Kopf in den anderen Menschen rein. Er versteht es nicht, so wie ich es kommuniziere und er kauft es vor allen Dingen auch nicht. Also er kauft es mental nicht und sagt, ja, ja, genau, ey, das ist genau das, was ich machen muss. Hast du da auch so eine Transformation hinter dir oder so eine Entwicklung hinter dir, würdest du schon sagen, in den Coaching-Jahren?
Definitiv. Also ich würde sogar zweiteilig betrachten. Punkt eins bei mir selber, weil wie anfangs schon erwähnt, einmal so die Erwartungshaltung mir selber zu managen, überhaupt mal zu verstehen, wie hart sind eigentlich die unterschiedlichen Skills. Also erstmal das. Als ich das herausgefunden habe, so welche Skills sind leichter und schwerer, so das war schon mal eine riesen Erleichterung und dann die zweite Ebene dann eben auch Coaching, was du auch gerade meintest, eben dann das auch zu kommunizieren. Ich meine, wir arbeiten überwiegend oder in der Regel nur online. Das heißt, da muss die Kommunikation dann wahrscheinlich noch etwas mehr on point sein, als wenn man sich vor Ort regelmäßig sieht. Und da ist dann quasi das ganze System auch entstanden, wie wir es gemacht haben, ne? Weil Thema Handstand. Du trainierst halt ein Jahr lang Handstand und ist es normal, dass du ihn dann noch nicht perfekt beherrschst. Und da sind die Meilensteine ganz langsam und ganz klein. Und da musst du in der Lage sein, die Person wirklich an die Hand zu nehmen und von A nach B zu bringen, so dass sie dann auch mal abgefuckt sein darf, aber ihr auch zu erklären, okay, das gehört jetzt auch gerade dazu und da die nächsten Schritte oder die Person dann auch dementsprechend so auszubilden, damit sie lernt, auf was ist eigentlich zu achten, damit sie auch die kleinen Schritte lernt zu feiern, zu erkennen und dann auch zu feiern. Und wer das schafft, erreicht dann am Ende des Tages Ziel einfach deutlich schneller. Und das war dann dementsprechend schon auf jeden Fall ein Prozess. Und mittlerweile haben wir das Ganze so aufgebaut. Das ist sogar bei jemand, der bei uns ganz zu Beginn startet, haben wir einen eigenen Erwartungshaltungsmanagement-Call eingebaut, sodass wir quasi in einem Call den Rahmen schaffen, das aktuelle Leist, also nachdem wir ein Assessment gemacht haben mit der Person, wissen, wo steht sie, ne, wie bewegt sie sich und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt nicht ausführen, aber dann wissen wir wohin, schreiben wir den Trainingsplan, die erste Trainingswoche und dann gehen wir in den Call mit der Person, weil Zielsetzung und dann was macht jetzt aber als erstes wirklich Sinn und was ist relevant, vor allem um dahin zu kommen, das von Anfang an zu kommunizieren, hat uns einfach das Leben extrem erleichtert, aber auch den Kunden und Kundinnen, weil die genießen halt dann jederzeit zu wissen, was ist Sache. Ganz offene Kommunikation. Wir gehen auch mit denen rein und sagen ganz ehrlich, ey, du willst einen Handstand lernen, das ist geil, das ist ein geiler Skill, aber stell dich darauf ein, das wird dich abfucken, es wird auch mal ein Jahr dauern und es wird krasse Downs geben. Also du brauchst ein sinnvolles Warum, weshalb du das überhaupt machst. Wenn du jetzt einfach nur für ein Instagram-Foto das machen willst, dann lass es lieber, weil das wird dich nur abfacken und du wirst nicht durchziehen. Und die Zeit kannst du dann wahrscheinlich in andere Übungen viel geiler investieren als jetzt in den Handstand. Und wenn die dann sagen, nee, das ist richtig geil, ich will das können und das bedeutet mir sehr viel und keine Ahnung, ich will mit meinen Kids mit trainieren, weil die sind jetzt im Kinderton und was weiß ich, ne? Und wenn dann solche Sachen kommen, dann wissen wir auch, okay, dann kann auch passieren, was will. Wir geben Gas, die Person gibt Gas, die zieht ihr Training durch und egal wie es dauert am Ende des Tages, du wirst einen Skill erreichen. Und wenn du das Mindset dann mitbringst, dann wird es auch so sein und dann haben alle deutlich mehr Spaß an dieser Reise und am Ende ist es coole ja, dass du eigentlich viel schneller auch das Ziel erreichst, weil du dann nicht anfängst, irgendwelche Dummheiten auf der Reise dahin zu machen, weil du denkst, du kannst jetzt irgendwie das System austricksen oder du bist die besondere Schneeflocke, weshalb es nur schneller geht. Ja, genau, so viel zur Erwartungshaltung. Du merkst, es ist ein emotionales Thema. So ist, ja.
Genau, jetzt 5 Sekunden, bevor du es sagtest, habe ich auch an die besondere Schneeflocke gedacht. Diese Phase haben wir aber alle gehabt und die ist auch völlig okay.
Die hört auch dazu.
Gehört halt auch dazu, aber wie du schon sagst, mit dem passenden Coaching-System, mit dem passenden Coach drumherum, genau, der genau dir sagt, was ist realistisch, was ist nicht realistisch, wird dieses Thema Coaching und auch so ein Prozess, eine Entwicklung viel, viel angenehmer und viel, viel, ja vor allen Dingen auch nachhaltiger sein, als natürlich Trial and Error. Und was du auch schon gesagt hast, was mir dann als nächstes Kopf kam, klar, du kommst nicht so voran, wie du vorankommen möchtest und wirfst den Plan halt wieder einmal über Bord und sagst, jetzt mache ich aber das andere System. 2 Monate später änderst du wieder das System und dann nach einem Monat wieder, weil es natürlich wieder nicht vorangeht, weil du den Anfangsinvest noch gar nicht durch hast und noch gar nicht vorankommst. Du wirst das alles kennen. Also hört sich sehr, sehr gut an, wie ihr das macht. Also so von dem Ersten, was ich höre, ist das ein super, super solides System und das macht ihr, glaube ich, schon sehr, sehr professionell mit dem Antrieb, wirklich die Menschen auch von A nach B zu bringen und nicht einfach nur Coaching zu machen. Ne? Also dieser Tage ist ja Online-Coaching leider aus meiner Sicht schon etwas, was ich mich traue, schon gar nicht mehr zu sagen. Ne? Ich mache das auch seit 2017, Online-Coaching. Und wenn ich jetzt hier wohne in so einer Reihenhaussiedlung und durch die Gegend gehe und treffe einen Nachbarn und sage, was machst du eigentlich? Sag ich nicht Online-Coach. Das kann ich nicht machen. Das ist eigentlich schon traurig, ne? Das
geht mir genauso. Weil da ja auch viel missgebaut wurde. Und halt auch Leute auch zu uns schon kamen, die woanders irgendwo waren, die dann halt auch davon ausgehen, ey, ich latz dir da einen Trainingsplan hin und dann hörst du halt einen Monat nichts mehr von mir und irgendwann meldest du dich, wenn du einen neuen brauchst, so mäßig. Das ist halt kein Online-Coaching. Wir arbeiten halt tagtäglich, jede Woche wird der Trainingsplan angepasst, die Leute laden jede Woche Videos hoch, die kriegen jede Woche Feedback, also wir arbeiten so eng zusammen, dass das gar nicht anders möglich ist, seine Ziele auch wirklich zu erreichen, deswegen, der Begriff ist so ein bisschen beschmutzt, kann man sagen, auf der anderen Seite ist das, was wir machen, sehe ich sowieso als viel größer, als einfach nur Coaching, in Anführungszeichen, von dem her, ich denke, die Leute, die da Bock drauf haben, die sind dann auch offen dem Ganzen gegenüber.
Ja, natürlich. Völlig.
Ja.
Okay. Gut, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Butter bei die Fische. Jetzt musst du mal bewerten, was ich so Calisthenics so drauf hätte. Also meine Top-Leistungen Dips sind, glaube ich, 50 Kilo bei 85 Kilo Körpergewicht für 4 Wiederholungen.
Okay. Schau mal, wir haben hier auf unserer Seite, habe ich mir extra einen Maximalkraftrechner programmiert. Da kann ich jetzt einfach eingeben, wir haben 4 Reps gemacht. Jetzt bin ich hier im Programmiermodus, da muss ich es am Handy machen. Wir haben quasi einen kleinen Maximalkraftrechner eingebaut und das ist quasi die Art und Weise, wie wir sowieso immer arbeiten. Und um selber das Leben zu erleichtern, kann auch jeder drauf zugreifen, flex-calisthenics.com. Und wenn man dann quasi oben auf den Reiter geht, dann kommt der 1AM-Rechner. So, jetzt sind wir hier. Wir haben gerade gesagt, wir haben 4 Reps gemacht mit 50 Kilo Zusatzgewicht und haben dann ein Körpergewicht von 85 Kilo. Das heißt, wir verwenden hier immer 2 Formeln, Epley und Przycki. Wir haben sogar schon mal einmal eine Bachelorarbeit über die Brzezicki-Formel gemacht und haben hier getestet, was das 1RM wirklich ist zu dem, was errechnet wurde, das um dann quasi das Körpergewicht mit rein zu berechnen. Denn diese Formeln sind aus dem Powerlifting und was haben wir beim Powerlifting nicht? Wir müssen unser Körpergewicht mitbewegen. Deswegen haben wir jetzt hier zwei Formeln, um dann in der Praxis mehr oder weniger einfach den Zwischenwert zu nehmen. Ne? Jetzt kommt da 62 oder 68 Kilo raus, um jetzt in der Trainingsplanung einfach smart voranzugehen und mit der Erfahrung sage ich, okay, dein 1RM müsste plus minus bei 65 Kilo sein, dass du dann wahrscheinlich auf einmal sauber bewegst. Was dann wiederum, wenn wir dann auf normalen Rechner gehen, 65 durch 85 heißt es, das sind 76% von deinem Körpergewicht. Das ist schon sehr solide, ne? Also im Dip ist das schon sehr, sehr, sehr solide. Wie groß bist du?
1,82.
Okay, ja. Voll, also das ist schon echt cool. So, du hättest jetzt zum Beispiel hier, könnte man jetzt schon, so, da würde ich mir jetzt im nächsten Schritt deine Overhead-Press-Werte anschauen quasi, weil daraus resultiert dann wiederum so, okay, haben wir die Voraussetzung zum Beispiel für einen Handstand-Push-Up. Mal angenommen, du könntest jetzt einen perfekten Handstand schon, könnten wir das Körpergewicht über Kopf einmal hochdrücken, wäre jetzt zum Beispiel ein so ein Wert. Ne? Nicht immer nehmen wir nur einen einzigen Wert her, sondern wir schauen dann von dem einen zum anderen, kommen wir dann bei Spezifik und so weiter. Genau, so aus dem Dip, ja, wahrscheinlich können es auch so ein Backlever mal anfangen auszuprobieren, zumindest die ersten Positionen mal anzugehen, weil Trizeps, Brustmuskulatur offensichtlich stabil sind, wäre so etwas, in was für eine Richtung wir da schon mal wandern könnten. Was jetzt aber auch noch viel interessanter wäre, wäre dein Pull, ne? Quasi, wenn wir da mal reingehen.
Boah, da muss ich echt mal tief graben. Also Klimmzüge habe ich jetzt lange nicht mehr in der Rotation gehabt. Du meinst jetzt einen ganz normalen, weiten Klimmzug, ne? Ganz...
Wie du es einfach machst, vielleicht auch mit Zusatzgewicht, was da so 3, 4, 5 RM oder so, hast du ja irgendwas im Kopf oder kannst du auch sagen, keine Ahnung, 4 RM und variiert oder war also 4 Reps, aber war noch.
Ich würde irgendwas schätzen, so mit 20 Kilo für 6, 7 Wiederholungen. Das wäre, glaube ich, so gerade so realistisch.
Ja, gehen wir doch mal von 7 jetzt aus, also 7 Reps, 20 Kilo. Körpergewicht ist ja offensichtlich das gleiche. Sind wir jetzt zwischen 40 und 45, also würde ich jetzt wahrscheinlich so mit 42,5 rechnen oder vielleicht sogar untere Rahmen, weil du jetzt nicht im Training wärst sozusagen. Genau. Gehen wir jetzt einfach mal 42,5. Ja, also sind, okay, das hätte ich jetzt auch so rechnen können, das ist einfach straight 50%. Und das wird dann schon interessanter jetzt zum Beispiel, weil du hättest auf jeden Fall die Voraussetzung für den Muscle-Up an den Ringen schon übererfüllt, weil da reden wir so von plus minus 40%. Und die Bachelorarbeit hat dann gezeigt, dass so eben 50% der Muscle-Up an der Stange ganz viele haben. Wenn du jetzt einen sauberen Pull-Up hast, dann wäre jetzt so langsam aber sicher von der Maximalkraft Voraussetzung, wenn es jetzt alles aktuell wäre, ne, wäre da so die Voraussetzung, jetzt langsam aber sicher in das Muscle-Up-spezifische Training reinzugehen. Das bedeutet dann explosive Pull-Ups, dass man mal höher zieht als nur die Kinn zur Stange, lernt, wie man richtig reinpendelt, zum richtigen Zeitpunkt anzieht, so nah wie möglich, aber um die Stange rumkommt, nach oben zieht. Wenn das schon in eine Richtung geht, wo du jetzt auf jeden Fall schon höher ziehst, dass deine Brustwarzen so Höhe Stange oder vielleicht sogar einen Ticken höher sind, würde ich so anfangen, dann Techniktraining mit Band zu machen. Ja, weil dass wir dann quasi dann alles vereinen, dass wir sagen, okay, vom Reinpendeln zum Anziehen, zum wie bewege ich mich um die Stange rum, wie komme ich auf die Stange rauf, dass das maximal effizient wird einfach. Mit einem leichten Band würde dann eigentlich schon reichen. Und dann mehr oder weniger weiter dran arbeiten, quasi die skillspezifischen Fähigkeiten auszuarbeiten, gleichzeitig Maximalkraft weiter hochzuschrauben und dann in der Regel soll es nicht lang dauern, dann kannst du den perfekten Muscle-Up ohne Band.
Okay.
Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fahrplan, was man dann bei einem Muscle-Up oder im Pull dann sehr schön rauslesen könnte jetzt zum Beispiel, genau, ja.
Okay. Vielleicht schreibe ich mir das mal mit auf die Fahne.
Yes, wäre cool. Also, wenn du jetzt eh schon recht stark bist im Pull, ne, weil es ja jetzt auch 50% vom eigenen Körpergewicht zu ziehen, ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Also klar, du machst es ja auch schon, also bist ja schon extrem lange Kraftsport erfahren, aber Feier, halt, aber ja. dass Leute dann halt wirklich auch im Pull-Up Power haben, das ist nicht die Norm, sage ich jetzt mal, würde ich mal sagen.
Okay. Ja, vielleicht auch dem geschuldet, genau, dass ich nie mich den Basics ganz entzogen habe. Auch in meinen Hardcore-Isolations-Bodybuilding, wir wollen wirklich nur Hypertrophien-Zeiten, konnte ich mich denen nicht entziehen. Aber das ist wahrscheinlich auch dem eher geschuldet, dass ich noch aus einer Zeit komme, in dem Sport das trotzdem immer noch ein wichtiger Faktor war.
Ne? Stimmt, ja.
Felix, ich danke dir vielmals. Ja, war für mich ein sehr, sehr fresher Einblick in eine Spielart von Krafttraining, in der ich jetzt überhaupt noch nicht zu Hause war, auch nicht so firm war. Sehr, sehr cool. Genau, lass die Leute wissen, wo sie mehr von dir hören, sehen können, wenn sie das möchten. Wird natürlich auch alles in den Shownotes in der Beschreibung stehen, aber lass es dir mal wissen.
Sehr gerne, vielen Dank für das richtig coole Gespräch. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, da ein bisschen tiefer in die unterschiedlichen Themen einzutauchen. Das liebe ich eigentlich immer am meisten. Das ist ja ultra geil. Von dem her vielen, vielen Dank, Arne. Auf Instagram, na, flex.st ist mein Instagram-Handle. Da vorbeischauen, zeigen wir so, was wir so einen ganzen Tag immer machen. Wer Bock hat, ein bisschen mehr über die ganze Systematik etc. zu erfahren, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, wo eben diese ganzen Werte und Daten und Herangehensweisen und so weiter und so fort runtergeschrieben wurde, um dann einfach so ein Nachschlagewerk für Calisthenics mal zu haben, um eine Basis für dann eben auch die Trainingsplanung da zu bieten. Heißt Kraft ohne Grenzen, kann man bei Amazon an jedem Handel sich ziehen. Am einfachsten ist wahrscheinlich bei Amazon Kraft ohne Grenzen oder meinen Namen einfach eingeben, dann kommt man da drauf. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber das Buch kommt am 15. Juli raus. Das heißt, jetzt kann man es vorbestellen oder spätestens da ist dann schon erhältlich. Genau, ansonsten, wir haben auch einen Podcast, der Calisthenics Podcast. Wer einfach noch ein bisschen mehr Infos zu Calisthenics wissen haben möchte, gerne da vorbeischauen und ich denke, ja, das Spaß.
Es findet ihr, wie gesagt, alles irgendwo unten verlinkt. Felix, nochmal vielen Dank und ich hoffe, du kannst gleich noch in die Isar springen. Ist das
Eisbach.
Die
Isar? Eisbach.
Ja, okay. Ich weiß, also, zweimal in München, ich bin noch
nicht so. Nee, gib beides, du bist im Recht, aber der Eisbach ist bei mir vor der Haustür und das ist meine Abendroutine, zumindest im Sommer.
Okay. Im Winter wäre es dann das Eisbad quasi.
Die warme Dusche.
Oder die warme Dusche. Ja. Okay. Da können wir uns die Hand geben. Ich bin auch kein Freund von eiskaltem Wasser freiwillig. Nur im Sommer.
Absolut.
Felix, vielen, vielen Dank und wir hören uns wieder. Bis dann.
Danke dir. Ciao.